Bei Hofe herrschte tiefere Trauer, als ich je erlebt hatte. Die Frauen verhüllten sich mit schwarzen Kopftüchern und schwarzen Schleiern. Kein einziges Gesicht war zu sehen. Die Männer trugen lange schwarze Mäntel, alle Zimmer waren von oben bis unten verhängt, und in jedem Raum gab es nur 4 Kerzen, so dass man den König kaum von den anderen unterscheiden konnte und nur an der Länge seines Mantels erkannte, der von einem Kammerdiener hochgehalten wurde. Aber nicht nur Hofzeremoniell und höfische Prachtentfaltung erreichten ein ungeahntes Niveau. Parallel zu dieser Entwicklung kam es zu Investitionen im kulturellen Bereich, die in der Geschichte der Dynastie ohne Beispiel waren. Schon in den letzten Jahrzehnten der Herrschaft des großen Kurfürsten hatte die Hauptstadt einen Aufschwung bei der repräsentativen Bautätigkeit erlebt, aber das Ergebnis verblasste angesichts der Projekte, die von seinem Nachfolger in Angriff genommen wurden. In Charlottenburg entstand unter der Leitung des schwedischen Baumeisters Johann Friedrich Eosander ein riesiger Schlosskomplex mit einem ausgedehnten Lustgarten. Überall in der Stadt wurden repräsentative Skulpturen aufgestellt. Das bedeutendste Beispiel hierfür ist das beeindruckende Reiterstandbild des großen Kurfürsten von Andreas Schlüter. Nach und nach verschwand das alte, vom Krieg gezeichnete Berlin unter den breiten gepflasterten Straßen und Staatsbauten einer eleganten Residenzstadt. Als sich im Juli des Jahres 1700 abzeichnete, dass sein Streben nach dem Königstitel von Erfolg gekrönt sein würde, gründete Friedrich die Kurfürstlich-Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften, die alsbald umbenannt wurde in Königlich-Preußische Sozietät der Wissenschaften, die spätere Akademie der Wissenschaften, und legte sich damit ein damals überaus hochgeschätztes dynastisches Statussymbol zu. Ein vom Philosophen Leibniz entworfenes Medaillon, das an die Gründung der Gesellschaft erinnern sollte, die offiziell am 11. Juli stattfand, dem Geburtstag des Monarchen, zeigte auf der einen Seite ein Porträt des Kurfürsten und auf der anderen den brandenburgischen Adler, der sich zum gleichnamigen Sternbild aufschwingt. Darunter das Motto »Cognata ad sidera tendit«, etwa »Das Wissen strebt zu den Sternen«. War der preußische Königstitel und all der Prunk und Glanz, den er mit sich brachte, nun das Geld wert, das ausgegeben werden musste, um ihn zu erlangen und um sich seiner würdig zu erweisen? Die berühmteste Antwort auf diese Frage war ein vernichtendes Nein. Für den Enkel Friedrichs, Friedrich II., diente der ganze Aufwand lediglich dazu, die Eitelkeit des Kurfürsten zu befriedigen, wie er in einer erstaunlich boshaften Charakterisierung des ersten preußischen Königs darlegt. Er war klein und verwachsen. Seine Miene war stolz. Seine Physiognomie gewöhnlich. Seine Seele glich den Spiegeln, die jeden Gegenstand zurückwerfen. Er verwechselte Eitelkeiten mit echter Größe. Ihm lag mehr an blendendem Glanz als an Nützlichem, das bloß gediegen ist. Der begehrte die Königskrone nur deshalb so heiß, weil er seinen Hang für das Zeremonienwesen befriedigen und seinen verschwenderischen Prunk durch Scheingründe rechtfertigen wollte. Alles in allem, er war groß im Kleinen und klein im Großen. Und sein Unglück wollte es, dass er in der Geschichte seinen Platz zwischen einem Vater und einem Sohne fand, die ihn durch überlegene Begabung verdunkeln.